Willkommen. Ich wünsche euch gesegnete Pfingsten. Ich wünsche euch frohe Pfingsten. Ein besonderer Gottesdienst heute. So wie letzten Sonntag. Letzten Sonntag durften wir Taufe feiern. 11 Menschen haben sich taufen lassen. Und heute ist auch ein besonderer Tag, weil, wie Gabi es vorhin schon sagte, wir wollen uns daran erinnern, dass die neutestamentliche Gemeinde ins Leben gerufen worden ist. Und dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Und ich möchte nochmal beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du hier bist. Und ich danke, dass du uns siehst, Herr. Und du siehst unser Leben, Herr. Und du siehst, was wir heute Morgen brauchen, Herr. Und wir sind wie ein aufgeschlagenes Buch vor dir. Und ich bete, dass du heute Morgen ganz neu, dass du uns berührst, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, Herr. Dass du in die Bereiche hineinkommst, Herr Jesus, wo wir dich so sehr nötig haben. Danke, dass du lebst, Herr. Danke, dass du hier bist, Herr. Danke, dass du dich über jeden freust, Herr Jesus. Und dass du mit jedem einen wunderbaren Plan hast, Herr. Du bist gut, Herr, und wir geben dir die Ehre. Danke, Heiliger Geist. Amen. Amen. Ja, Pfingsten 2022. Gott ist es, der uns befähigt. Und Jesus gibt dir alles, was du brauchst für dein Leben. Und nach Weihnachten und Ostern ist Pfingsten im Kirchenjahr das dritte große Ereignis. Und ich würde fast sagen, das ist nicht nur das dritte große Ereignis, es ist überhaupt das Ereignis, weil dadurch, dass es Pfingsten damals gegeben hat, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist, deshalb bist du heute hier. Deswegen sind wir heute hier, weil Menschen erfüllt worden sind vom Heiligen Geist, das Wort Gottes genommen haben und es weitergetragen haben, bis heute. Und deswegen ist es so, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen mehr Gott in unserem Leben. Und das müssen wir verstehen, dass wir ohne Gottes Geist nicht weit kommen. Ja? An Pfingsten wurde der Heilige Geist vor 2000 Jahren ausgegossen. Auf diese Erde, in das Herz eines jeden Gläubigen, in das Herz eines jeden biblisch wiedergeborenen Gläubigen. Und das will Jesus immer wieder tun, immer neu. An dem Tag, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, da kam der Heilige Geist, ist in dein Herz gekommen, dein Leben, dein Geist wurde von neuem geboren, du bist versiegelt worden, aber diese Fülle im Heiligen Geist, dieses Erfülltsein, ja, das will Gott uns immer wieder neu geben, will uns geben und vor allen Dingen sagt auch die Bibel, da komme ich gleich zu, er möchte uns das Feuer des Heiligen Geistes geben. Und Jesus selber, unser Herr, er persönlich, er tauft uns mit Gott, dem Heiligen Geist, mit Feuer und mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Wir lesen in Markus 3,11, der Cousin von Jesus. Wisst ihr, wer der Cousin von Jesus war? Johannes der Täufer. Er hat eine Offenbarung von Gott. Und er sieht Jesus da ankommen und Jesus will sich dann taufen lassen, lässt sich taufen, obwohl Jesus sich ja gar nicht taufen lassen muss, weil er ohne Schuld und ohne Sünde ist und der Sohn Gottes. Und er sagt dann, wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser. Das haben wir letzten Sonntag erlebt. Der aber, der nach mir kommen wird, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihn mit ihm die Schuhe herunterzutragen, ihm die Schuhe herunterzunehmen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus ist derjenige, der nach seiner Auferstehung in den Himmel gefahren ist, an Himmelfahrt, zur Rechten des Vaters sitzt, aber er hat uns nicht alleine gelassen. Er hat gesagt, okay, meine Leute da unten, sie brauchen dich, Herr, und deswegen hat er den Heiligen Geist und deswegen hat Gott den Heiligen Geist auf diese Erde geschickt und ausgegossen. Etwas völlig Neues ist passiert. Weißt du, im Alten Testament, da war es so, die Herrlichkeit Gottes war eigentlich nur im Tempel zu finden. Da, wo der Tempel Gottes war, da war Gottes Gegenwart. Und der Heilige Geist kam auf Könige, Priester und Propheten und manchmal auch auf einzelne Leute. Aber so wie wir das heute erleben, das gab es im Alten Testament nicht. Ja? Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, der Geist Gottes, der Heilige Geist und du, ja, die zwei, ihr beide, wie Rainer Bonke sagte, ihr seid das Dynamit Gottes. Ja, Gott hat dich oder hat dir etwas gegeben, was absolut heftig ist, außergewöhnlich ist und was tun kann oder etwas tun kann, was Gott in dir wirken möchte. Das Wort Gottes ermutigt uns immer wieder, sich nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Gott sagt immer wieder, hey, du musst zu mir kommen. Jesus ist doch, der uns sättigen möchte. Und ich sage immer, Herr, ich habe Hunger nach dir. Herr, ich möchte mehr von dir. Ich sage, Herr, sättige mein Leben, fülle mich mit deinem Geist, aber nicht damit ich das für mich behalte, sondern wenn er uns berührt, wenn er uns erfüllt, ist es immer deshalb, damit wir es weitergeben können an andere. Weißt du, erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist und wir sollen es weitergeben. Und wenn wir es weitergeben, wird es wieder, sag ich mal, menschlich gesagt, leer in uns. Und deswegen brauchen wir immer wieder neu diese Beziehung, diese Nähe, Erfüllung mit Gott. Das heißt, der Heilige Geist, er wohnt nicht nur in dir, sondern er wirkt auch in dir. Er möchte in dir wirken. Er wirkt in dir und er möchte letztendlich das leben, was ich letztes Mal schon sagte. Gott möchte das Leben in dir leben, durch dich leben, was er eigentlich für dich geplant hat. Und dafür brauchen wir den Geist Gottes. Weil aus meiner eigenen Kraft kann ich das Leben, was Jesus für mich geplant hat, nicht leben, weil ich alleine schaffe es nicht. Weißt du? Und das ist der Schlüssel. Nur wenn wir dem Geist Gottes Raum geben, dann kann auch das passieren, was Gott eigentlich vorhat. Dann ist es so, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wir werden nicht Jesus ähnlicher, indem wir Regeln einhalten oder irgendwas tun, sondern wir werden Jesus dem ähnlicher, indem wir ihm Raum geben, indem wir eine enge Beziehung mit ihm haben, indem wir dem Geist Gottes Raum geben. Deshalb kannst du beten und bete ich. Ich bete manchmal, Herr, mach du mit mir, was du tun möchtest. Herr, du kannst mit mir tun, was du möchtest. Ein gefährliches Gebet, ne? Oder? Wo du denkst, Mann, ich würde das nicht beten. Ne? Herr, tu mit mir, was du tun möchtest. Es ist ein gefährliches Gebet, aber ich sage dir, dass es die Wahrheit ist. Denn du bist erkauft. Ich bin erkauft. Wir gehören Jesus. Er hat uns mit seinem Blut erkauft. Das bedeutet, wir gehören uns nicht mehr selber. Wir sind Gottes Eigentum. Paulus und auch Petrus sagt das an einigen Stellen im Neuen Testament. In Titus 1 zum Beispiel, da heißt es, es schreibt Paulus, ein Sklave oder Knecht Gottes. Paulus sagt, ich bin ein Knecht, ein Sklave Gottes und Apostel von Jesus Christus, ausgesandt für den Glauben der Menschen, die Gott sich erwählt hat. Sie sollen die Wahrheit erkennen, die der Ehrfurcht vor Gott entspricht. Das heißt, nicht nur Paulus und nicht nur Petrus sind Knechte oder Sklaven Gottes, sondern ich auch und du genauso, weil Jesus uns erkauft hat mit seinem Blut. Er hat uns befreit aus der Sklaverei, der Macht, der Sünde. Wir gehören ihm mit Haut und Haaren. Und deswegen ist Jesus unser, ja, er ist kein Sklaventreiber, sondern er ist der beste Gott, er ist der beste Vater. Und wenn Paulus und Petrus das von sich beschreiben, dann gilt das genauso für dich und für mich. Und Jesus, wir sind seine Knechte, wir sind seine Sklaven. Aber auf der anderen Seite sagt er, dass wir auch sein Bruder sind. Dass wir ein Freund Gottes sind, dass wir ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes sind. Jesus sagt in Matthäus 12,50, ist das schnell? Genau, steht da unter, sorry. Da heißt es, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ja? Das heißt, Jesus sagt, wenn du so lebst, wie Gott es eigentlich für dich geplant hat, ja, dann wirst du so leben, wie ich mir das vorstelle. Und dann bist du mein Bruder, meine Schwester und sogar meine Mutter. Das heißt, wir gehören uns nicht mehr selber. Das heißt, meine Zeit, meine Kraft, meine Finanzen, sie gehören nicht mehr mir selber eigentlich, sondern ich gehöre Jesus komplett. Das heißt, er kann über mein Leben verfügen. Das Problem ist nur, dass ich oft sage, nee, Herr, will ich nicht. Nein, Herr, so will ich das auch nicht. Und Herr, da habe ich ja Angst. Und ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und versteht ihr? Das heißt, solange wir nicht in dem leben, was Gott für uns geplant hat, leben wir auch nicht in einem befreiten, erfüllten Leben. Ja? Dieses befreite, erfüllte Leben ist nämlich nur in Jesus zu finden, nur in Gott. Das bedeutet auf der anderen Seite, wenn wir da reingehen, wenn wir sagen, ja Herr, ich gebe dir mein Leben mit Haut und Haaren, dann bedeutet es trotzdem, dass Gott anfängt, dieses Wunder in dir zu tun, etwas Neues anfängt. Und du anfängst, auf dem Wasser zu gehen oder du musst auf dem Wasser gehen. Und auf der anderen Seite, sage ich dir, garantiere ich dir, es werden heftige Herausforderungen kommen. Es werden extreme Schwierigkeiten vielleicht in deinem Leben auf dich zukommen. Einfach deshalb, weil du mit Jesus gehst. Ja? Mit Gott gehen, mit Gott durchs Leben gehen, ist immer so, als wenn ich habe Schuhgröße 45, 46. Wenn du sagst, Gott, ich gebe dir alles, mein ganzes Leben, ich will alles, dann sagt Gott, okay, dann gebe ich dir aber neue Schuhe. Ich gebe dir göttliche Schuhe. Ich gebe dir Schuhe, die dem Reich Gottes entsprechen. Nicht deine menschlichen Turnschuhe, die du bei Nike oder bei Puma oder sonst wo gekauft hast. Ich gebe dir neue Schuhe. Und die Schuhe, die Gott uns gibt, sind immer eine Nummer größer. Die sind meistens viel, viel größer, wo ich sage, Herr, das funktioniert nicht. Da kann ich gar nicht dran laufen. Aber weißt du, Gott wird diesen Zwischenraum ausfüllen. Er füllt diesen Zwischenraum aus. Das ist nämlich das, wo Gott dann wirkt und übernatürlich etwas tut in deinem Leben. Er tut das Unmögliche. Er vollbringt die Wunder. Und dafür können wir Jesus alle Ehre geben. Und diese Menschen, die da hineinkommen und so leben, sind die glücklichsten Menschen auf der Erde. Das heißt nicht, dass sie vom Komfort her alles haben und reich und sonst was sind, aber du siehst einfach, diese Menschen sind die glücklichsten auf der Erde, weil sie verstanden haben, im Willen Gottes, im Plan Gottes zu wandeln. Weil es kein besseres Leben als in Jesus gibt. Es ist eigentlich ganz einfach. Wie läuft das? Weißt du, du musst dir bewusst machen, dass er mal da ist. Gott ist heute Morgen hier. Jesus ist hier. Er ist in dir. Er leitet dich. Er ist nahe bei dir. Vielleicht sagst du, ja, Andreas, ich habe ihn aber noch nicht gespürt, noch nie, und ich spüre ihn auch gerade nicht. Aber ich sage dir, Jesus ist heute Morgen hier. Und er liebt dich. Und er sieht dich. Und er hat gute Gedanken über dein Leben. Und weißt du, er sehnt sich so sehr danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Warum? Weil er unbedingt möchte, dass dieses göttliche Leben, was er an dir angefangen hat, dass das weitergeht, dass das mehr wird. Und das Problem ist, dass wir das oft gar nicht wollen oder nicht verstehen. Dass unser alter Mensch sagt, nee, will ich nicht. Oder dass es noch jemanden gibt, der sagt, nee, das will ich auf keinen Fall, dass Jesus in der Person zunimmt. Das heißt, wir stehen in einem Kampf. Aber Gott sehnt sich danach. Du bist eine neue Schöpfung. Du hast Gottes Geist empfangen. Das haben wir letztes Mal auch schon gehört. Das heißt, dein Geist wurde lebendig gemacht an dem Tag, wo du Ja zu Jesus gesagt hast. Und Gott fängt an, deine Seele, deinen Körper zu verändern, zu erneuern. Das heißt, du kannst Gott verstehen, in dem Moment, wo du ein Kind Gottes geworden bist. Gott redet. Er redet selten hörbar, aber er redet durch seine leise Stimme in unser Herz hinein. Er redet leise durch das Wort Gottes. Er redet vielleicht durch Geschwister. Er redet vielleicht durch Träume zu dir. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Dass wir bei ihm zur Ruhe kommen. Dass wir sagen, Herr, ich bringe dir mein unruhiges Herz. Herr, ich bringe dir meine gequälte Seele. Jesus liebt dich. Der Vater liebt dich. Der Heilige Geist liebt dich. Und das, was dich am meisten belastet, gerade jetzt, weißt du, ich sage dir heute Morgen, hey, du brauchst es nicht mehr tragen. Du kannst es Jesus geben. Er möchte dir einfach diese Last, das, was dich am meisten quält, er möchte es dir nehmen. Du musst das nicht mehr selbst tragen. Aber dazu musst du sagen, Herr, ich bin in dir ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Der Fluch ist über mein Leben gebrochen. Die Krankheit hat keine Macht mehr über mein Leben. Ich bin frei von der Sucht. Das heißt, ich trage es nicht mehr selber, sondern ich habe verstanden, was Jesus getan hat. Ich brauche es nicht mehr selbst tragen. Und hier kommt uns der Heilige Geist zu Hilfe. Wieder der Heilige Geist. Er hilft uns dabei. Er überführt uns. Er befreit uns. Weißt du, oft müssen wir an den Punkt kommen, wo wir erstmal zerbrechen vor Gott. Auch wenn wir Gott kennen. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, ich höre auf, aus eigener Kraft rumzustrampeln. Ja, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, jetzt hast du das Kommando. Jetzt bist du wirklich der Chef. Ich übergebe dir das. An diesem Punkt müssen wir kommen, wo wir sagen, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir meine Lasten, weil ich will und kann sie nicht mehr tragen. Und weißt du, Gott ist ein Gentleman. Er nimmt dir immer nur das, was du ihm auch wirklich geben willst. Wenn du ihm das nicht geben willst, dann sagt er, okay, dann will ich es dir auch nicht nehmen. Gott vergewaltigt uns niemals. Er ist ein Gentleman. Aber ich sage dir heute Morgen, bei Jesus bist du sicher. Ne? Am Kreuz, bei Jesus ist alles andere besser aufgehoben als sonst nirgendwo. Denn dort gehört unser altes Leben hin. Unsere kaputte Seele, deine Vergangenheit, deine Gegenwart und Zukunft, das gehört da alles ans Kreuz bei Jesus. Und das Kreuz ist der schönste Platz im gesamten Universum. Weil am Kreuz werden wir mit Gott versöhnt. Am Kreuz hat alles Leid, die Krankheit, der Fluch, ein Ende, weil Jesus das getragen hat. Jesus hat dafür bezahlt und er hat den Weg freigemacht. Das bedeutet, dass das Kreuz der absolute Ort des Sieges ist. Ja? Der gewaltigste Sieg geschah am Kreuz, an dem, wo Jesus gehangen hat und an dem er sein Leben gegeben hat, für dich, für mich, für die ganze Menschheit. Am Kreuz findet eigentlich, was heißt eigentlich, am Kreuz findet ein Neustart statt, ein Reset. Ja? Du kannst eigentlich sagen, Jesus, ich komme zu dir. Und am Kreuz beginnt mein Leben neu. Da drücke ich auf den roten Button. Nein, Gott drückt auf den roten Button und er fängt ein neues Leben an mit dir. Das heißt, die gesamte Menschheit kann eigentlich am Kreuz ein neues Leben beginnen. Du darfst neu anfangen. Und das Ding ist einfach, ja, dass wir das verstehen müssen natürlich. Dass wir erstens verstehen müssen, wenn du Jesus auch gar nicht kennst, dass du sagst, Herr, ich komme zum Kreuz, ich knie mich nieder und ich sage, Herr Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir mein ganzes Leben, das Leben, mit dem ich eigentlich am Ende bin. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich brauche Hilfe, ich brauche deine Rettung. Ich brauche dich, Jesus. Nur dieses neue Leben mit dir, was du mir schenkst, kann mir helfen. Willkommen zu Hause. Das ist für dich, wenn du heute Morgen zum ersten Mal diese Nachricht hörst. Am Kreuz beginnt ein neues Leben. Ein ewiges Leben mit Gott. Und der Vater im Himmel sagt, hey, heute bin ich da. Heute warte ich auf dich. Ich bin heute hier. Willst du zu mir kommen? Willst du nach Hause kommen? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir als Christen das verstehen müssen, was es eigentlich heißt, dass Jesus mir neues Leben gegeben hat und dass ich darin wandeln muss, dass ich darin gehen muss. In Matthäus 11, 27 sagt Jesus, mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, den der Sohn den Vater offenbaren will. Und dann sagte Jesus, kommt her alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus sagt, du darfst heute Morgen zu mir kommen. Du darfst heute Morgen zu mir kommen und wenn du müde und kaputt und belastet bist, dann will ich dir Ruhe schenken. Und das Ding ist einfach, dass auch wir Christen das tun müssen. Auch die schon lange mit ihm unterwegs sind, müssen das tun. Nehmt auf euch mein Joch, sagt er. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Es ist ganz einfach. Jesus ist neben dir. Du gehst mit ihm in diesem Joch. Und er sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Das, was ich von dir verlange, ist überhaupt nicht schwer. Ich möchte einfach nur Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte einfach nur, dass du zu mir kommst, bei mir bist. Und indem du bei mir bist und im Wort bist und Gemeinschaft mit mir hast, verändere ich dich, mach dich neu. Jesus, er macht alles neu. Aber nur, wenn ich zusammen mit ihm in diesem Joch gehe. Du kannst heute Morgen mal sagen, danke Jesus, dass du alles neu gemacht hast in meinem Leben. Danke, dass du alles neu gemacht hast. Danke Jesus, dass du etwas völlig Neues in mir begonnen hast. Du bist dabei, mich völlig neu zu machen. Glaubst du das? Fühlst du dich so? Manchmal fühlt man sich gar nicht so. Ne? Man denkt, naja, irgendwie neu, keine Ahnung, irgendwie meine Seele soll neu, mein Geist soll neu sein, aber meine Klamotten sind noch die alten, meine Haut auch noch und mein Bauch ist auch noch der gleiche und irgendwie... Aber Gott ist dabei, etwas völlig Neues zu machen. Nur die Frage ist, erstens, ob wir das glauben, zweitens, ob wir in dem wandeln und drittens, ob wir uns danach weiter ausstrecken, diesen Weg zu gehen. Das heißt, du kannst sagen, Jesus, danke, dass du etwas Neues, völlig Neues begonnen hast. Und wenn Jesus etwas Neues macht, dann renoviert er uns nicht oder renoviert er dich nicht. Er saniert uns auch nicht. Er reformiert uns auch nicht, sondern er macht uns völlig neu. Er schenkt uns ein völlig neues Leben. Im 2. Korinther 5, 17, diesen Vers haben wir letzten Mal schon oft gehört, da heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, jetzt müsst ihr gut aufpassen, das habe ich die letzten Tage auch neu verstanden. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Okay, alles klar. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Verstanden. Ein neues Leben hat begonnen. Ein neues Leben hat begonnen. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Wenn du mit Jesus lebst. Das heißt, erstmal musst du zu Jesus kommen. Und die Frage ist, lebst du eigentlich mit Jesus? Lebst du wirklich schon mit Jesus? Lebst du wirklich mit ihm? Weißt du, die meisten Christen, es gibt so viele Millionen Christen auf der Welt, die doch irgendwie religiös sind. Aber in Religion ist nicht das Leben. Wenn du religiös bist, dann lebst du eigentlich noch nicht mit Jesus. Weißt du, die Menschen, die religiös sind, tun Dinge für Gott. Kannst du überchecken, bei dir abchecken. Sie tun etwas, um Gott zu gefallen. Sie denken, sie kennen Gott. Sie denken, sie dienen Jesus. Aber dabei machen sie die ganze Zeit nur ein Programm. Sie machen was. Sie tun eine zermürbende, krankmachende Pflichterfüllung ihr ganzes Leben. Und am Ende sind sie frustriert. Weißt du, wie viele Kinder Gottes frustriert sind? Wie viele ausgepowert und enttäuscht sind? Und dann ist es so, sie lassen sich von Menschen enttäuschen. Und am Ende sagen sie sogar, sie sind von Gott enttäuscht. Ich treffe immer wieder Leute, und ich selber muss mir an meine eigene Nase fassen, aber ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ich bin von Christen enttäuscht worden, von Menschen, und ich bin auch von Gott enttäuscht. Aber ich sage dir heute Morgen, Jesus enttäuscht dich niemals. Jesus enttäuscht dich nicht. Du magst vielleicht wütend sein auf die Menschen, die dich verletzt haben. Vielleicht magst du auch wütend auf Gott sein, weil du nicht verstanden hast, warum er das zugelassen hat in deinem Leben. Vielleicht, weil er dir jemanden genommen hat, den du total geliebt hast. Und du sagst, Gott, wo warst du in dem Moment? Warum hast du es zugelassen? Du bist enttäuscht von Gott. Aber Jesus enttäuscht dich nicht. Und wenn du es nicht verstehst, dann sei ehrlich. Dann darfst du zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum du es damals zugelassen hast. Bitte erklär es mir. Und manchmal ist so, nein, nicht manchmal. Ich glaube, dass Gott auch eine Antwort geben möchte und geben wird. Viele Christen laufen rum ohne eine Gemeindezugehörigkeit. Single-Christen, oder ich habe das früher mal so gesagt, Rambo-Christen, ne? Ihr kennt alle Rambo, vielleicht noch die Älteren unter euch. Jemand, der alleine im Kampf ist, alleine rumläuft und kämpft. Und das sind so Leute, die sind verletzt, enttäuscht. Und sie sind frustriert. Und sie machen ihr Ding. Und sind nicht mehr in einer Gemeinschaft, sind nicht mehr in einer Gemeinde. Und weißt du, der Teufel freut sich riesig darüber. Der Teufel klatscht in die Hände und sagt, ha, wieder habe ich es geschafft. Weil ein enttäuschter Christ ist sogar besser, als gar kein Christ zu sein. Weil ein enttäuschter Christ ist die beste Werbung gegen Jesus. Ein enttäuschter Christ verhindert sogar, dass andere Menschen Jesus finden. Und das ist richtig heftig. Aber das will Gott nicht. Gott möchte nicht, dass wir religiös sind, sondern er möchte, dass wir in diese Freiheit kommen in Jesus. Wenn wir religiös sind, nennt das die Bibel Werksgerechtigkeit oder Werkgerechtigkeit. Werkgerechtigkeit heißt, es ist die Auffassung, nach der der Mensch durch gute Werke vor Gott gerechtfertigt wird. Und alle Religionen auf dieser Welt sind auf dieses System begründet. Ich tue etwas, um Gott zu gefallen. Ich tue etwas, um vor Gott bestehen zu können. Ich bete jeden Tag und mache stille Zeit, damit Gott mich annimmt. Ich tue etwas, weil ich dann was geleistet habe. Ich bin im Lobpreis, ich diene hier und dort und mache alles, weil Gott mich dann gut findet, weil mich Bruder und Schwester XY dann gut findet. Hey, das ist Religion. Das ist nicht die Freiheit, die Jesus versprochen hat. Gott braucht keine Diener. Gott geht es gut. Er ist im Himmel, es geht ihm gut. Er ist unbeschreiblich, er ist vollkommen. Er ist die Herrlichkeit. Er hat keinen Mangel. Verstehst du, Gott braucht uns eigentlich nicht, aber er hat uns geschaffen, weil er uns so sehr liebt, weil er ein Gegenüber haben möchte. Aber er sucht Menschen, die ihm nachfolgen. Er sucht Menschen, die ihm nachfolgen und die anderen Menschen dienen. Darum geht es dann. Die anderen von ihm erzählen. Und zwar durch ihr ganzes Leben. Nicht nur das, was ich sage, sondern auch das, was ich tue, was ich nicht tue und was ich mache und was die Leute auch im Geheimen sehen und was sie auch verstehen. Das heißt, wir helfen Menschen, damit sie Jesus erkennen und anfangen, ihm nachzufolgen. Und deswegen bist du heute Morgen hier. Das hat der Heilige Geist getan. Pfingsten vor über 2000 Jahren. Er hat immer wieder Menschen befähigt. Er hat immer wieder Menschen erfüllt und die sind weitergegangen, um andere zu Jüngern zu machen. Um neu das Feuer Gottes zu bekommen. Um neu für Kranke zu beten, damit sie gesund werden. Um für Tote zu beten, dass sie lebendig werden. Ein Jünger folgt nach und macht andere zu Jüngern. Aber das macht er nicht alleine, aus eigener Kraft. Versuch mal, alleine jemanden zu Jesus zu führen. Es wird nicht funktionieren. Es geht nur, indem du gehorsam gegenüber Jesus bist. Und indem du sagst, Herr, ich möchte dieses Leben, was du mir gegeben hast, ich möchte es ganz haben und ich möchte bei dir zur Ruhe kommen. Leite du mich, führe du mich. Wir müssen aus diesem Hamsterrad der Religion aussteigen, oder manche. Ja? Deswegen frag dich heute Morgen, tue ich etwas für Gott? Oder lebt Jesus in mir durch den Heiligen Geist, der mir wirkliche Freude, Sehnsucht schenkt, Dinge zu tun für Gott, für Menschen, indem ich anderen diene, die nicht Gott. Jesus hat das vorgemacht. Jesus hat den Menschen gedient und damit hat er seinem Vater, damit hat er gezeigt, wie der Vater im Himmel ist. Jesus sagt in Johannes 8,32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Du musst wissen, die Wahrheit ist nicht nur Wissen über richtig und falsch, sondern die Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er sagt sogar, ich bin das Wort. Er sagt sogar, ich bin der Weg. Das heißt, die Wahrheit, das Wort, der Weg und so weiter, alles, was Jesus sagt, diese Ich-Bin-Worte, das ist eine Person und die wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Das heißt, die Wahrheit ist in dir letztendlich. Und wenn du ihm zum Zuge kommen lässt, dann führt er dich in alle Wahrheit. Dann führt dich das Wort Gottes in alle Wahrheit und sagt dir, hey, so ist es gemeint und das kannst du so tun. Wahrheit ist, wenn wir in ihm bleiben und er in uns, in seinem Wort und Jesus das Wort Gottes. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14,6. Und die Pharisäer damals haben zu Jesus gesagt, sag mal Jesus, das kann doch nicht sein, wir sind doch Nachkommen Abrahams, wir sind doch keine Sklaven. Was denkst du denn? Warum redest du denn von Freimachen? Was meinst du damit? Und Jesus sagt ihnen ja wieder, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und Jesus hat uns frei gemacht. Wir müssen nicht mehr sündigen. Jesus macht frei und er ist auch der Einzige, der uns frei hält. Und das ist wieder durch den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist, das ist das Thema ja heute, der Geist Gottes hält uns frei, er bringt uns weiter. Freiheit gibt es niemals in einer Religion. Und deshalb hat Jesus dem Menschen gezeigt, wie der Vater im Himmel ist. Und deshalb haben die Apostel und die Jünger dann angefangen, die Botschaft vom Kreuz zu predigen. Und deshalb ist das bis heute weitergegangen. Sie haben einen lebendigen Glauben gepredigt. Ja, sie haben einen lebendigen Glauben verkündet. Wir dienen Gott, indem wir anderen Menschen dienen. Denn das hat Jesus auch getan. Und merkt ihr, heute ist Pfingsten. Heute ist Pfingsten und es geht immer wieder um das Thema Heiliger Geist, der in uns wohnt, der in uns wirken möchte. Und die Frage ist immer wieder, habe ich das verstanden, dass ich ein neues Leben in Jesus empfangen habe? Was bedeutet das im Alltag für mich? Wie lebe ich das? Habe ich verstanden, dass ich eigentlich sein Sklave, sein Knecht bin, aber gleichzeitig bin ich auch sein Sohn und seine Tochter? Ich bin geliebt von ihm. Habe ich verstanden, dass nicht mehr ich, Andreas, der Boss bin, sondern dass Jesus der Boss ist? Er ist der Chef. Die Frage ist, wen lässt du zum Zuge kommen? Wen lässt du zum Zuge kommen? Wer hat das Sagen in deinem Leben? Leo Bigger, vielleicht kennt ihr ihn, der leitende Pastor von der ICF Zürich, ich habe letzte Predigt von ihm gehört, der macht Folgendes jeden Tag, voll cool, habe ich gedacht, müssten wir alle machen. Der nimmt sich jeden Tag 15 Minuten Zeit und legt sich hin und sagt Folgendes, Herr, was willst du mir heute sagen? Er betet nicht, er redet nicht, er legt sich hin und sagt, Herr, was willst du mir heute sagen? Rede zu mir, Herr, dein Knecht hört. Dein Jünger hört. Und dann sagt er, dann liegt er da und hört einfach, was Gott ihm zeigt, was Gott zu ihm sagt. Und manchmal redet Gott. Ganz leise redet manchmal der Heilige Geist. Manchmal auch nicht, sagt er. Manchmal schläft er auch ein. Es passiert gar nichts. Aber oft ist es so, dass Gott ihm Impulse gibt, dass Gott ihn korrigiert, dass Gott ihn ermutigt, dass Gott ihn inspiriert, dass Gott sagt, hey, siehst du das Problem da? Ja, klar, sehe ich. Und dann gibt Gott ihm die Lösung. Einfach nur, weil er sagt, Herr, ich höre, dein Jünger hört, dein Knecht, dein Sklave hört. Und ich habe gedacht, hey, wie cool wäre das, wenn ich einfach mal meinen Mund halte, ich, und aufhöre zu plappern und zu klappern und zu reden und zu sagen, Gott, mach das und Gott, mach bitte jenes und sage, Herr, was willst du mir eigentlich sagen? Versteht ihr? Die Frage ist, ob wir Gott Raum dafür geben. Im Alten Testament war es so, dass Gott die 10 Gebote gegeben hat. Er hat sie auf Steintafel selbst geschrieben. Gottes Herrlichkeit kam. Gott kommt auf den Berg Sinai. Und was passiert? 2. Mose 19. Es blitzt, es donnert und eine dichte Wolke erscheint. Und wir lesen in 2. Mose 24, und der Herr sprach zu Mose: Steig auf den Berg und bleib eine Weile hier, und ich will dir steinerne Tafeln geben, auf die ich meine Gesetze und Gebote aufgeschrieben habe. Und da geht Mose auf den Berg, die Wolke kommt, die Herrlichkeit des Herrn kommt runter und bedeckt den Berg Sinai, 6 Tage lang. Am 7. Tag steigt Mose weiter hinauf. Und dann heißt es hier, die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Das heißt, sie haben von Weitem diesen Berg gesehen und der ganze Berg, es war ein Brausen, es war eine Wolke, es war dunkel und es war Feuer auf dem Berg. Ja, und wir sehen gleich im Neuen Testament ist es genauso, wenn Gott kommt. Und dann ist Mose 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes. Und Gott, er schreibt seine Gebote auf Steintafeln. Und wir verstehen einfach, der Mensch, Gott hat sie uns gegeben. Und der Mensch schafft es bis heute nicht, seine Gebote, seine Gesetze einzuhalten. Heute haben wir noch viel mehr Leid, Mord, Zerstörung und schrecklichste Dinge auf dieser Welt. Es gibt noch viel mehr Menschen als damals. Es gibt so viel heftige Sachen. Warum ist das so? Weil die Menschen jede Ethik, jede Norm über Bord geworfen haben. Warum? Die Bibel sagt, weil das Herz des Menschen böse ist. Das Herz des Menschen ist böse. Jeremia 17,9 sagt, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Verstehst du? Das Herz ohne Jesus Christus ist unheilbar krank. Es taugt zu nichts Gutem. Und Jesus bestätigt das in Matthäus 15,19. Kannst du nachlesen. Albert Einstein, er sagte mal, das Problem ist nicht die Atomenergie, sondern das Herz des Menschen, hat er mal gesagt. Weil das Herz des Menschen wird es benutzen, um was Böses damit zu tun. Und Gott sah damals schon im Alten Testament, die Gesetzestafeln, diese Steintafeln, die ich habe schreiben lassen, die ich gemacht habe, diese Regeln reichen nicht aus. Wir können aus eigener Kraft Gott niemals nachfolgen. Wir brauchen alle eine Herzens-OP. Ich brauche eine Herzens-OP und du brauchst sie. Das heißt, unser Geist muss erneuert werden. Das heißt, der Heilige Geist muss kommen und uns lebendig machen. Wir brauchen neue Herzen. Im Alten Testament war es so, die Einhaltung des Gesetzes geschah von außen nach innen. Da war ein Gesetz, du darfst nicht so schnell fahren, die Ampel ist rot. Ja, es ist von außen, aber machst du es trotzdem? Fährst du immer genau richtig? Fährst du nie bei Rot über die Ampel? Ich hoffe nicht. Aber oft ist es so, dass wir die Gesetze übertreten. Weil das Gesetz von außen nach innen bewirkt eigentlich gar nichts. Weil unser Herz nicht verändert wird. Weil unser Inneres nicht verändert wird. Und dann, hunderte von Jahren später, im Alten Testament, empfängt der Prophet Hesekiel genau das, was wir heute feiern. Es heißt im Hesekiel 36, 26: Und ich werde euch ein neues Herz geben. Und ich werde euch einen neuen Geist schenken. Ein neues Herz, ein neues Herz, eine Herz-OP. Und den Heiligen Geist. Und ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben. Halleluja. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und wenn wir seinen Geist haben, dann ist es einfach. Dann ist es fast easy, kinderleicht, Jesus gehorsam zu sein, nach seinem Gesetz zu leben, weil das Gesetz in dein Herz geschrieben worden ist, durch den Heiligen Geist. Und so hat Gott sich das vorgestellt. Vor über 2000 Jahren, an Pfingsten, Pentecost heißt es da im Urtext, bedeutet der 50. Heute ist der 50. Tag nach der Auferstehung Jesu. Das Ereignis, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Und zum Schluss lese ich nochmal das, was wir heute schon ansatzweise gehört haben. In Apostelgeschichte 2 passiert genau das, was damals im Alten Testament ähnlich auf dem Berg Sinai passiert ist. Hör gut zu. Am Pfingsttag waren sie alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Und da erschien etwas, das aussah wie Flammen. Ja, auf dem Berg Sinai war das Feuer, das lodernde Feuer Gottes. Und als Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde, war es so, dass über jedem so ein loderndes, funkelndes Feuerzungen waren, sagt die Bibel. Das heißt, sie wurden im Heiligen Geist erfüllt und mit Feuer getauft. Sie wurden im Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie es der Heilige Geist ihnen eingab. Und da möchte ich dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte Hunger machen. Dass du sagst, Herr, ich habe das schon mal erlebt. Ich habe es vielleicht noch nie erlebt, Herr. Aber ich weiß einfach, ich brauche dich. Ich brauche deinen guten Heiligen Geist. dass du sagst, Herr, ich strecke mich neu danach aus. Bitte fülle mich. Bitte berühre du mich einfach. Nimm alles weg in meinem Leben, was alt ist, wo ich aus eigener Kraft vorwärts gehe. Nimm alles weg, wo ich enttäuscht bin von Menschen, von Situationen, wo du vielleicht von Gott enttäuscht bist. Du kannst ganz neu sagen, Herr, ich strecke mich danach aus, heute Morgen. Und nicht nur an diesem Tag heute, sondern das kannst du jeden Tag machen. Dass du sagst, Herr, ich möchte diesen Hunger haben. Ich habe diese Sehnsucht nach dir. Komm du ganz neu mit deiner Leidenschaft. Fülle mich. Und er ist hier heute Morgen. Jesus ist hier. Und du kannst es ihm ganz einfach mit Worten gleich sagen. Und wenn du heute Morgen zum ersten Mal hier bist oder zum zweiten oder dritten Mal, wenn du Jesus noch nicht kennst, hey, ich möchte mal kurz fragen, kennst du Jesus? Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann darfst du mal kurz deine Hand heben. Ist hier jemand, der Jesus noch nicht kennt? Okay, traut euch. Wenn du Jesus noch nicht kennst, lass uns, dann bete folgendes Gebet mit mir. Sag Jesus, danke, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass du mich retten möchtest. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Danke, dass ich durch dich vollkommen neu werden darf. Reinige mich, erneuere mich, nimm mich an als dein Kind. Ich möchte von heute an mit dir leben und mein Leben dir anvertrauen. In Jesu Namen, Amen. 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 Okay. Dann wollen wir jetzt nehmen wir das einmal.